Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Laut aktuellen Planungen der nationalen Wasserstoffstrategie möchte Deutschland eine enorm große Wasserstoffproduktion realisieren. Dabei soll Deutschland bis 2050 etwa 50% seines Wasserstoffbedarfs selbst decken können. Aber die Produktion von Wasserstoff ist aufwendig. Hinzu kommt, dass ein Wasserstoffkernnetz in Form von Pipelines mit einer Gesamtlänge von veranschlagt über 9000 Kilometern gebraucht wird. Konflikte mit dem Naturschutz sind auf bestimmten Feldern der Umsetzung der Wasserstoffstrategie zumindest nicht auszuschließen. Grund genug für ein vertiefendes Gespräch mit Jonas Rüffer vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen, kurz UFU, dem Autor einer aktuellen Kurzanalyse zu Wasserstoff in Deutschland, potenzielle Auswirkungen deutscher Wasserstoffproduktion auf Umwelt und Natur. Und damit begrüße ich Sie alle wieder herzlich bei Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast, und besonders herzlich meinen Gesprächspartner Jonas Rüffer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am UFU. Danke, Herr Rüffer, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und damit kommen wir zur ersten Frage. Wofür, Herr Rüffer, kann man Wasserstoff eigentlich nutzen? Weshalb wird er so ein wenig als Wundermittel der Energiewende bezeichnet, wenn nicht gar gehypt?
Ja, Wasserstoff ist erstmal ein ganz normaler Energieträger, wie alle anderen Formen von Energieträgern, die wir so in unserem alltäglichen Leben und auch vor allen Dingen in der Industrie nutzen. Wasserstoff kann auf verschiedene Arten hergestellt werden und zeichnet sich aus, dass er besonders gute Zukunftschancen hat bezüglich gewisser Produktionen, die besonders energieaufwendig sind und auch hitzeaufwendig sind. Was heißt Stahlproduktion? Bedingt kann er im Transport nützlich sein. Grundsätzlich ist er aber erstmal ein Energieträger und gehypt wird er, weil man sich erhofft, diesen Energieträger in Zukunft zu nutzen und damit, wenn man es richtig macht, aus den fossilen Energien aussteigen zu können.
Okay, dann wäre meine nächste Frage, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine kurze Darstellung der Farbenlehre der Verfahren zur Wasserstoffproduktion geben? Das Farbspektrum reicht ja wohl von grün über türkis bis weiß. Was verbirgt sich hinter diesen schillernden Bezeichnungen? Brauchen wir zum Hochlauf des Wasserstoffs die komplette Farbenlehre oder auf welche Verfahren soll bzw. wird es am Ende hinauslaufen?
Ja, die Farbenlehre ist besonders spannend, weil sich hier auch schon andeutet, warum der Wasserstoff unter Umständen ein Energieträger ist, der als Wundermittel gehypt wird und warum nicht. Denn es kommt stark darauf an, wie man den Wasserstoff nutzt. Die Farbenlehre bezeichnet die verschiedenen Arten, wie Wasserstoff hergestellt wird. Und Wasserstoffproduktion ist sehr energieaufwendig. Die verschiedene Farbenlehre, beispielsweise grüner Wasserstoff, wird mit erneuerbaren Energien hergestellt. Gelber Wasserstoff ist der aktuelle Strommix. Roter Wasserstoff sind dann aus Atomenergie beispielsweise. Schwarzer Wasserstoff ist Braunkohle. Grauer Wasserstoff ist Erdgas. Und so geht das weiter. Blauer Wasserstoff ist dann auch Erdgas, aber in einem anderen Verfahren. Da kommen auch immer wieder neue Farben hinzu.
Türkis.
Türkiser Wasserstoff ist auch Erdgas, ist allerdings, bezeichnen dann die verschiedenen Verfahren von Wasserstoffproduktion, denn Erdgas kann man in verschiedenen Arten von Gaskraftwerken beispielsweise benutzen.
Und auf was soll es oder wird es am Ende hinauslaufen?
Das ist die große Frage, die sich nicht nur wissenschaftlich erklären lässt, sondern unter anderem auch politisch. Aus der Umweltwissenschaft ist der einzig nützliche oder der einzig erstrebenswerte Wasserstoff der grüne Wasserstoff. Das heißt Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird und somit das Potenzial hat, als CO2-Senke zu funktionieren. Wirtschaftlich und politisch gibt es immer wieder Bestrebungen, auch grauen Wasserstoff Wasserstoff, der mit Erdgas produziert wurde, zu nutzen. Und dazu dann noch, das haben Sie in Ihrer Frage ja angedeutet, die Argumentation zum Hochlauf einer Produktion bräuchte man vielleicht erstmal auch noch die bestehenden Gaskraftwerke und andere Formen der Produktion, weil man mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien nicht so schnell vorankäme, um den gesamtdeutschen Wasserstoffbedarf gleich grün produzieren zu können.
Das heißt, letztlich macht sich dann auch, was politisch gewollt ist, eigentlich an dem Kriterium der Klimaneutralität fest und nicht nur an dem der Produktion durch Erneuerbare.
Die Definition der Klimaneutralität wird ja immer wieder in Diskussion gestellt. Es gibt ja auch dieselbe Argumentation bezüglich Nuklearenergie, dass diese beispielsweise klimaneutral sei. Das heißt, je nachdem, welches Label man verwendet und wie man den Wasserstoff also anstreicht, laufen wir Gefahr, auch Wasserstoff, der nicht unter strengen Gesichtspunkten als klimaneutral anzusehen wäre, zu produzieren. Und das ist Teil der politischen Debatte und natürlich auch Teil einer wirtschaftlichen Debatte, denn wir haben schon gesehen, Wasserstoff, der aus Erdgas produziert wird, die bestehende Industrie möchte an diesem Kuchen natürlich aus ökonomischen Gründen mit teilhaben und sagen, wir haben schon die ganzen Kapazitäten an Gaskraftwerken. Wir haben jetzt gesehen, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden sollen. Katharina Reiche möchte neue Gaskapazitäten in Deutschland schaffen. Und wenn damit in Zukunft Wasserstoff produziert wird, ist das natürlich eine Möglichkeit für die bestehende Fossilindustrie, noch im Geschäft zu bleiben.
Gut, das lassen wir dann jetzt so stehen und gehen über zur nächsten Frage. Die Wasserknappheit ist heute ein zentrales Konfliktfeld in Deutschland, in Europa, weltweit. Ist die Wasserstoffproduktion besonders wasseraufwendig und von daher eigentlich eher kritisch zu betrachten?
Ja und nein. Die Produktion von Wasserstoff benötigt Wasser. Das ist erstmal ganz klar. Und es
liegt in der Natur der Sache.
Liegt in der Natur der Sache, genau. Es ist auch besonders energieaufwendig, dieses Wasser mithilfe von Elektrolyseuren in Wasserstoff umzuwandeln. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf in diesem Podcast. Der Wasserbedarf in Deutschland, dazu gibt es schöne Grafiken vom Umweltbundesamt. Der Wasserstoffbedarf in Deutschland ist in den letzten Jahren gesunken. Wir senken unseren Wasserbedarf stetig. Der Wasserstoff wird in der Gesamtbilanz keinen großen Anteil ausmachen. Wenn man davon ausgeht, dass Deutschland seine Wasserstoffziele weiterhin verfolgt und beispielsweise 40 Gigawatt Wasserstoffproduktionsleistung installiert, dann kann man davon ausgehen, dass der gesamtdeutsche Wasserverbrauch auch auf 8% steigen wird. Gleichzeitig sinkt allerdings der Bedarf für die Energieversorgung, der Bedarf für Bergbau und verarbeitendes Gewerbe. Das heißt, wir kommen aktuell dabei raus, dass wir trotz Zubau der Wasserstoffkapazitäten den Wasserbedarf in Deutschland weiter senken. Was man allerdings noch bedenken kann und muss, ist Wasserbedarf, der in der bisherigen Energieversorgung benutzt wird, das Wasser, ist meistens Kühlwasser. Das heißt, dieses Kühlwasser verdunstet über diese Kühltürme und gelangt wieder in den Wasserkreislauf. Wasser, das in der Wasserstoffproduktion verwendet wird, wird zu Wasserstoff umgearbeitet und je nachdem, wann, wo und wie es verwendet wird, gelangt es eben nicht mehr zurück in den Wasserkreislauf. Das ist ein Unterschied, den man bedenken kann. Grundsätzlich wird für Wasserstoff Oberflächenwasser benutzt, für die Wasserstoffproduktion. Das muss aufgearbeitet werden, das erhöht den Wasserbedarf etwas. Die geplante Wasserstoffproduktion liegt allerdings in Orten, die kein großes Wasserproblem haben. Im Allgemeinen betrachtet würde ich die Wasserstoffproduktion nicht als die große Gefahr für den Wasserhaushalt in Deutschland sehen. Da gibt es andere Bereiche, die wir dringend weiter reduzieren müssen, um unseren Wasserbedarf dauerhaft zu senken.
Das ist interessant, weil ich immer eigentlich das Gefühl habe, dass es in der Bevölkerung durchaus ein wichtiger Aspekt ist, dass das Wasser noch knapper werden könnte.
Ja, das liegt mitunter daran, dass es Wasserstoffproduktionsanlagen dann in Gebieten gibt, wo Wasser knapp sein könnte aufgrund von anderen industriellen Vorgängen. Oder wenn man sich das international anguckt, wo Wasserstoff, wir hatten das Beispiel Namibia, produziert werden soll, aufgrund der hohen Verfügbarkeit von PV, aber gleichzeitig ist Wasser dort nicht so vorhanden. Das ist ein Konflikt, der mit der Produktion einhergeht. In Gebieten, wo es eine hohe PV-Möglichkeit gibt, ist Wasser meistens nicht so viel vorhanden. Das heißt, man muss schon sehr stark aufpassen, wo wird die Produktion stattfinden? Ist an diesen Orten genügend Wasser vorhanden? Die Produktion an sich erfordert jedoch nicht gigantische Mengen an Wasser im Vergleich zu, wie wir das beispielsweise aktuell in der Energieversorgung für die Kühlung benutzen. Wir sehen das gerade insbesondere in der Nuklearenergie in heißen Tagen, müssen Meiler abgeschaltet werden, weil das Kühlwasser nicht mehr vorhanden ist oder beziehungsweise schon zu warm ist. Solche Probleme haben wir in der Wasserstoffproduktion selbst nicht. Wir hätten, wenn wir den gesamtdeutschen Wasserbedarf weiter senken, genügend Wasser für Wasserstoffproduktion.
Und ich nehme an, Meereswasser kann man nicht einfach so nehmen.
Es gibt da Möglichkeiten. Es gibt sogar Projekte für Wasserstoffproduktion offshore. Das Meereswasser muss aufbereitet werden. Wenn man allerdings, das sind super interessante Projekte, wir haben Offshore-Windenergie. Wenn man die gesamte Wasserstoffproduktion offshore verlagert auf große Anlagen, die das Wasser aufbereiten, die Produktion mit der offshore produzierten Energie produzieren würde, dann hat man interessante Pilotprojekte, wo Wasserstoff auf dem Meer produziert wird. Das ist natürlich sehr fancy und futuristisch, benötigt dementsprechend aber nochmal mehr Wasser. Denn jeder Schritt, um das Wasser aufzubereiten, benötigt mehr Wasser. Und da entsteht dann aus Sicht des Naturschutzes die Frage, was mit den Rückständen passiert. Denn wenn man mehr Wasser aufbereitet, auch wenn man normales Wasser aufbereitet, gibt es Rückstände. Und diese einfach wieder in die Natur einzuleiten, würde natürlich das Wasser, wenn man das skaliert, dauerhaft verschlechtern. Das heißt, diese Rückstände, da ist wichtig, dass das dann anständig recycelt wird oder entsorgt wird und nicht einfach zurück ins Meer gekippt wird.
Okay, das ist interessant. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Wasserstoffproduktion, wir haben es schon angesprochen, ist in aller Munde. Wo aber steht Deutschland eigentlich beim Ausbau der Wasserstoffproduktion? Wie man einige Berichte auch so interpretieren könnte, beginnt die Euphorie gar schon etwas zu verfliegen, bevor es so richtig losgeht. Etwa, wenn man liest, dass es sich bei der Wasserstoffproduktion doch eher um den Champagner der Energiewende handelt. Also lecker, aber teuer.
Ich fange mal mit der letzten Frage an. Der Wasserstoff ist Champagner der Energiewende. Das bezieht sich eben darauf, dass es enorm energieintensiv ist zu produzieren und deswegen auch teuer. Und damit ergibt sich eigentlich auch schon der Nutzen beziehungsweise die gewollte oder gesollte Priorisierung von Wasserstoff. Damit auch die in Ihrer ersten Frage angedeutete wirtschaftliche Relevanz. Man kann sich das so vorstellen, um Wasserstoff herzustellen, wird besonders viel Energie benötigt. Jegliche Form der anderweitigen Nutzung dieser Energie wäre effizienter. Ich mache das am Beispiel eines Autos mal fest. Wasserstoffautos sind im hohen Grade absolute Verschwendung, denn ich könnte die Energie, die ich, um den Wasserstoff zu produzieren, auch einfach direkt ins Auto mittels einer Batterie zum Beispiel pumpen und habe dadurch nicht die großen Verluste, die ich hinnehmen muss, wenn ich Energie aus welcher Art, also wenn ich Wasserstoff aus welcher Art auch immer gewonnen habe, dann wieder in einem Auto verfeuert. Dasselbe ergibt sich für zum Beispiel Gebäudeenergie. Da gibt es effizientere Arten um Gebäude zu heizen, als sie mit Wasserstoff zu beheizen. Denn der Verlustgrad ist relativ hoch. Das bedeutet, die wirtschaftliche Relevanz für Wasserstoff in Deutschland ist dort, wo wir nicht auf diese Art von Energie verzichten können, wo wir nicht auf große Hitze verzichten können, wo wir nicht auf Energieformen, vor allen Dingen in Form eines Gasträgers verzichten können. Das ist insbesondere Stahlindustrie beispielsweise oder die Betonindustrie. Es gibt von der EU und dem Land NRW in Deutschland bereits ein Projekt mit ThyssenKrupp. Ich glaube, es sind sogar 2 Milliarden Euro, die investiert werden, um dort das erste grüne Stahlprojekt zu realisieren. Das heißt, wir haben Wasserstoff und deswegen ist er dieser Champagner. Ja, benötigen Wasserstoff in Produktionsformen, die nicht ohne einen derartigen Energieträger auskommen können. Und es wäre deswegen Perle vor die Säue, wenn wir Wasserstoff in allen anderen Bereichen auch integrieren würden, wo wir effizientere Nutzformen haben.
Okay, danke. Damit kommen wir zu einer Frage, die mich besonders interessiert. Welche Standorte in Deutschland sind eigentlich besonders geeignet für Wasserstoffproduktionsanlagen? Wird sich das oder kann sich das gleichmäßig über Deutschland verteilen, was ja, würde ich sagen, wünschenswert wäre? Oder werden sich bestimmte Regionen hier besonders anbieten? Und hat das eventuell auch etwas mit den bereits bestehenden Erdgasinfrastrukturen zu tun? Kann man die auch für Wasserstoff nutzen oder muss eigentlich alles neu aufgebaut werden?
Um die Frage des Standortes für Wasserstoffproduktion zu klären, muss man unterscheiden zwischen Speicher und Produktion. Wasserstoff eignet sich vor allen Dingen als Energiespeicher. Und dafür werden Speicheranlagen benötigt und Wasserstoff muss produziert werden. Die Produktion erfolgt voraussichtlich dort, wo viel Strom zur Verfügung steht und wo viel günstiger Strom zur Verfügung steht. Deswegen wird das in Zukunft vor allen Dingen im Norden Deutschlands sein, in Gebieten, wo viel erneuerbare Energie zur Verfügung steht, auch international werden die Wasserstoffprojekte aktuell realisiert in beispielsweise Namibia und anderen Ländern, wo große Flächen für PV zur Verfügung sind, eben aufgrund dieser besonders energieintensiven Produktionsweise. Das heißt, es ist erstmal nicht anzunehmen, dass sich Wasserstoffproduktion in Deutschland gleichmäßig verteilt, es sei denn, gewisse Bundesländer im deutschen Süden fangen an, Energiekapazitäten aufzubauen. Und dann kann man einmal noch die Speicherung anschauen, denn man benötigt nicht nur die Erdgasinfrastruktur, dazu komme ich gleich, sondern auch vorhandene Speichermöglichkeiten, um Wasserstoff zu speichern. Und da gibt es verschiedene Arten. Man kann Speicher bauen. Das sind ja so Ellipsen, kugelförmige Tanks. Man kann Wasserstoff aber auch in anderen Orten speichern und dafür eignen sich unter anderem auch ehemalige Schächte aus dem Bergbau, wo man Wasserstoff im Boden speichern kann. Und da ist beispielsweise NRW relativ prädestiniert, auch ostdeutsche Gebiete. Es gibt verschiedene Orte und die Speicherung ist über Deutschland verteilt, doch relativ dominant im Norden. Damit kann man dann auch nochmal zu der Erdgasinfrastruktur kommen, genau. Die bestehende Erdgasinfrastruktur, die Pipelines lassen sich für Wasserstoff nutzen. Das ist jetzt festgestellt worden. Mhm. Die müssen also nicht alle aus dem Boden gerissen werden, sondern die können auf Wasserstoff umgerüstet werden. Das erfordert, da bin ich kein Experte drin, das erfordert ein bisschen Arbeiten an zentralen Punkten, aber die Rohre an sich können weiter genutzt werden. Nichtsdestotrotz muss noch weitere Infrastruktur für diese Pipelines gebaut werden. Das bestehende Netz reicht nicht aus.
Okay, danke. Damit kommen wir zu den für unseren Podcast natürlich besonders interessanten Fragen, nämlich zu den reellen bzw. potenziellen Auswirkungen des geplanten Hochlaufs der Wasserstoffproduktion auf den Naturschutz. Kann man, Herr Rüffer, hierzu schon etwas Gesichertes sagen? Geht es hier vor allem um den steigenden Druck auf verfügbare Flächen, der schon angesprochen wurde? Oder auch um Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt.
Der steigende Druck auf die Fläche ist eigentlich ein richtiges Stichwort dazu. Wir benötigen für Wasserstoff, wenn wir ihn richtig produzieren wollen, erneuerbare Energien. Und diese erneuerbaren Energien üben mitunter einen enormen Druck auf die Fläche aus. Wir kommen in Bezug der Wasserstoffproduktion natürlich in die altbekannten Konflikte Naturschutz versus Klimaschutz. Es gibt in Deutschland genügend Fälle von Menschen, die sich gegen Windkraftanlagen wehren, die sich gegen PV-Anlagen wehren. Mitunter zu Recht, mitunter zu Unrecht. Das ist, glaube ich, auch eine politische Frage, die geklärt werden muss, insbesondere wie man die Menschen vor Ort beteiligt. Aber der Wasserstoff wird aufgrund seiner Produktionsart Druck auf die Fläche ausüben. Es gibt riesige Wasserstoffproduktionsanlagen, die insbesondere im Norden auch in Kooperation mit an Deutschland angrenzenden Ländern geplant sind. Das wird aber nicht das Hauptkonfliktfeld sein, sondern das Hauptkonfliktfeld wird sein, wie bekommen wir die Energie für diesen riesigen Mengen an Wasserstoff, die wir planen. Und wenn man sich das vor Augen führt, was Deutschland an Wasserstoffzubau in den nächsten Jahren plant, ist das gigantisch. Dafür werden riesige Formen von Energie benötigt. Das heißt, auf die Tier- und Pflanzenwelt kann man sagen, der Ausbau einer Wasserstoffproduktionsanlage wirkt sich aus, natürlich, das ist Fläche, die verdichtet wird, das sind neue Anlagen, die gebaut werden. Dann zu einem gewissen Teil natürlich der Zubau an Infrastruktur, an Pipelines. Das ist, würde ich sagen, eher gering einzuschätzen, weil diese Pipelines, das sind natürlich Schneisen, die gebaut werden, um diese Pipelines zu verlegen. Aber das große Problem wird, glaube ich, sein, wo kommt diese Energie her und welchen Flächendruck übt diese Energieproduktion auf den Naturschutz aus?
Also man kann sagen, es werden sich da keine, nicht unbedingt neue Fragestellungen des Natur- und Artenschutzes ergeben, aber bestehende könnten sich verstärken.
Nach meiner ersten Einschätzung ist genau das der Punkt und damit auch zurück zu dem Champagner. Wir müssen dafür sorgen, dass der Wasserstoff nur dort genutzt wird, wo er wirklich gebraucht wird. Denn durch diese enorme Energieintensivität der Produktion verstärkt sich dieser Flächendruck natürlich, wenn wir jetzt anfangen, Wasserstoff in alle möglichen Bereiche des Lebens zu integrieren und wie wild erneuerbare Energien überall auszubauen, um eine riesige Wasserstoffproduktion selbst zu realisieren. Deutschland plant, 50% seines benötigten Wasserstoffes selbst zu produzieren. Der Rest soll importiert werden. Und damit übt sich dieser Flächendruck natürlich international aus. Das heißt, wir exportieren unser Problem an Flächendruck und damit auch an Auswirkungen in andere Länder, größtenteils auch Länder des globalen Südens. Und wer ein bisschen recherchiert, sieht dort interessante Beispiele von geplanten Wasserstoffproduktionen in Naturschutzgebieten, in Gebieten, die historisch mit deutschen Völkermorden verbunden sind, etc. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, wo kommt dieser Wasserstoff auch her, den wir importieren, und ist der in Einklang mit Naturschutz vor Ort geregelt?
Das sind Aspekte, die mich ehrlich gesagt auch selbst sehr bewegen, aber das wäre dann nochmal ein Thema für einen extra Podcast. Wir bleiben jetzt in Deutschland und kommen zur letzten Frage des Podcastes. Sie hatten den Aspekt schon auch kurz angesprochen. Die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz von Wasserstoffproduktion und Nutzung. Können wir davon ausgehen, dass Wasserstoff eine große Akzeptanz in der Bevölkerung hat, respektive haben wird? Oder tun sich hier neue Konfliktfelder auf, nach Ihrer Einschätzung, auf die wir uns möglichst frühzeitig einstellen sollten?
Wasserstoff hat ein enormes Potenzial, Deutschland bei der Energiewende zu helfen. Wasserstoff hat ein enormes Potenzial, wenn er nicht ersetzbare Produktionsprozesse klimaneutral gestaltet, dann steht der Akzeptanz von Wasserstoff, glaube ich, nicht viel im Wege. Es kommt darauf an, wie wir ihn nutzen. Es kommt darauf an, wie die Bürgerinnen und Bürger am Wasserstoff beteiligt werden, beispielsweise an der Produktion, beispielsweise am Ausbau der erneuerbaren Energien in ihren eigenen Gebieten. Dann könnte Wasserstoff eine großartige Hilfe sein, um unsere doch energieintensive Industrie zu dekarbonisieren. Und damit ist er eine hervorragende Lösung.
Also wie immer kommt es darauf an, wie man die Prozesse letztlich auch vor Ort aufsetzt und umsetzt. Und es können bestehende Konfliktlinien verstärkt werden, aber man kann sie vielleicht auch intelligent auflösen und so ausgestalten, dass auch für die Menschen vor Ort sie mit erkennbaren Nutzen verbunden sind.
Leider ja. Es ist nicht das Wundermittel, das uns jetzt aus jeglicher Krise heraus befreit. Es ergibt die Möglichkeit, in den Bereichen, auf die wir nicht verzichten können oder auch aus ökonomischen Gründen nicht verzichten wollen. Ich habe diesen Stahl angesprochen, ich habe die Betonindustrie angesprochen. Wir behaupten von uns, dass unsere Stahlproduktion, unsere Betonproduktion besonders qualitativ hochwertig ist. Wir möchten nicht, dass diese Industrien in andere Länder abwandern und vielleicht dort unter schlechteren Bedingungen produziert werden, auch unter schlechteren Umweltbedingungen. Und in diesen Bereichen bietet Wasserstoff die Chance zu sagen, wir sind Vorreiter für klimaneutralen Stahl, für klimaneutralen Beton. Wir sind Vorreiter darin, solche energieintensiven Industrien umzubauen. Und da sehe ich eine gute Zukunft darin, wenn wir es politisch richtig handeln und auch schauen, dass wir einen konkreten Pfad haben und nicht eine offene Strategie, alles kann passieren. Wir gucken mal, wohin Wasserstoff sich im deutschen Markt entwickelt, wo er besonders lukrativ ist, sondern es ist ein Gut, das meiner Meinung nach begrenzt und kontrolliert verwendet werden muss.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Herr Rüffer, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung in den Podcast Naturschutz und Energiewende gefolgt sind. Das waren sehr spannende erste Einblicke in einen Gegenstand, von dem wir annehmen dürfen, dass er uns in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch weiter beschäftigen wird. Ihnen alles Gute für Ihre weitere Forschungsarbeit.
Danke für die Einladung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die hier besprochene UFO-Kurzanalyse zum Thema Wasserstoffproduktion können Sie bei Interesse auf der Internetseite des KNE bei den Podcasts finden. Danke fürs heutige Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende. Der KNE Podcast.